Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich suchte nach meiner Mutter und ging zu ihnen, um meinen Vater zu fragen, wo sie sei. Bevor er antworten konnte, stürzte meine Mutter aus dem Nichts auf mich zu, packte mich an den Haaren und zog mich von den Männern weg. »Benimm dich nicht wie eine Hure«, brüllte sie. Sie tat mir weh, körperlich und seelisch. Es war entwürdigend. Ich war wehrlos gegen die körperliche Urgewalt meiner muslimischen Mutter, die ihren Erziehungsauftrag auf denkbar rücksichtslose Weise erfüllte. Ich war noch so jung und unbedarft, dass ich nicht einmal wusste, was eine Hure ist. Aber an diesem Tag lernte ich. Ein heranwachsendes Mädchen ist eine Hure, wenn es zu den Männern geht, egal aus welchem Grund. Ein anständiges Mädchen hat bei den Männern nichts zu suchen. Zum Zeitpunkt dieses einschneidenden Erlebnisses lebten wir schon 4 Jahre in Deutschland. Es war das erste Mal, dass wir seit unserer durch den Krieg erzwungenen Emigration aus meiner Geburtsstadt Skopje die Familie, die Brüder und Schwester meiner Mutter und meines Vaters besuchten. Während sich in unserem Leben alles verändert hatte, galten dort wie selbstverständlich die alten Regeln, die Regeln der Religion, die immer noch zu befolgen sind, wenn Muslime unter sich sind. In Deutschland hatte die Religion und deren Bestimmung für mich keine wirkliche Bedeutung mehr. Aber für meine Mutter galten sie noch, vor allem wenn Verwandte uns besuchten. Meine Mutter wollte offenbar beweisen, dass sie noch dazugehörte, zur Gemeinschaft der Muslime. Und ich war ihr Demonstrationsobjekt. Ich hatte gegen die Regeln verstoßen. Ich war zu den Männern gegangen und die Schwägerinnen meiner Mutter hatten das beobachtet. Die ungezogene Tochter der Exilanten hatte sich nicht züchtig abgewandt, sich nicht den Blicken der Männer entzogen, wie es dem der Koran verlangt. Weil die anderen Frauen es gesehen hatten, musste meine Mutter mich zurechtweisen. Das erforderte ihre Rolle und sie war bereit, sie zu erfüllen. Vor allem, wenn wir in Mazedonien waren, wo ich die meisten Lektionen im gelebten Islam erhielt.
In der nächsten Passage hören wir, wie Sana Ramadani jetzt in Wilden bei Siegen aufwachsend den christlichen Religionsunterricht besucht und wie sich schon sehr früh ein sehr islamkritischer Blick ausprägt.
Von der ersten Klasse an besuchte ich den Religionsunterricht, den evangelischen. Ich ging auch zu Gottesdiensten, wo ich bald die Kirchenlieder mitsang, die ich immer als etwas Beruhigendes empfand. Und hinterher ging ich zur Bibelstunde. Ich tat das nicht, weil ich besonders christlich gewesen wäre, sondern weil es mich interessierte. Lies, schau und hör dir das an, hatte mein Vater, der Atheist, immer wieder gesagt. Und dann kannst du sagen, ob du es gut findest oder nicht. Später in der Realschule war mir eine Freistunde wichtiger als der Religionsunterricht. Ich ging zum Kinderturnen und zum Ballett und weil meine Mutter dafür kein Geld ausgeben wollte, hatten sich die anderen Mütter im Vorfeld dafür eingesetzt, dass ich kostenlos mitmachen durfte. Ich habe in der christlichen Gemeinschaft in Wilden gelernt, dass ich genauso viel wert bin wie ein Junge, dass es keine Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern. Und ich habe gelernt, dass ich nicht weniger wert bin als ein Christ. Ich gehörte dazu, weil ich dazu gehören wollte. Und sie mich dazu gehören ließen. Meine Herkunft oder mein Glaube spielte keine Rolle. Wichtig war, ob ich mich einfügte in die Gemeinschaft und sie mitgestaltete. Und das tat ich. Ich war interessiert, wie jedes andere Kind auch. Und wenn meine Mutter mir die Teilnahme an Pfingstfreizeiten, Mädchen und Jungen zusammen, nicht genehmigen wollte, dann standen die Jugendleiter oder die Frauen aus dem Dorf vor unserer Tür und baten um Erlaubnis. Ablehnen konnte sie das dann nicht mehr. Die Gemeinschaft holte mich aus der Vergangenheit in die Gegenwart, zeigte mir ihre Werte, das Positive, das Freie. Wie ich leben wollte und heute lebe, dafür lieferten die christliche Gemeinde und die Dorfgemeinschaft das Vorbild. Umgekehrt musste ich schon nach den ersten Jahren in Deutschland feststellen, die islamische Gemeinschaft kann mir nichts Positives geben. Ich verbinde damit ausschließlich negative Eindrücke. Ich bin zwar in einer muslimischen Familie hineingeboren worden, aber ich habe mich weder zu dieser Religion noch zu denen, die sie leben, hingezogen gefühlt. Wie auch, wenn ein anständiges Mädchen, wie ich akzeptieren sollte, dass Mädchen nichts wert sind, ihre Cousins und ihr Bruder auf Händen getragen werden. Wie auch, wenn Männer Frauen schlagen, weil das Essen nicht warm genug ist. Für gläubige Muslime mag das normal sein. Jedenfalls wird es nicht hinterfragt. Aber für mich war es das nie. Und weil das alles mit Allah, dem Koran und der Religion begründet werden konnte, konnte dieser real existierende Islam mich nicht überzeugen. Ganz anders, was ich im Religionsunterricht und der Gemeinde erfuhr, was das christliche Menschenbild ausmacht, sind Nächstenliebe, Barmherzigkeit und der Einsatz für Schwächere. Und so war es gar nicht abwegig, mich später als junge Frau der CDU anzuschließen.
Inzwischen ist Sana Ramadani 33 Jahre alt. Sie ist immer politisch und gesellschaftspolitisch aktiv gewesen, sehr früh im Tierschutz. Sie hat Femen Deutschland mitgegründet. Sie ist aktiv als Vortragsrednerin, Autorin. Sie hat mit diesem Buch natürlich ein streitbares Buch geschrieben. Vielleicht berichten Sie etwas davon. Sie sagen ja, Verhüllung ist Verrat am Feminismus, Verschleierung ist eine Entmenschlichung. Was sind das für steile Thesen und was liegt dem zugrunde?
Also es ist ja keine steile These, es ist ja einfach Tatsache. Eine Frau, die sich entmenschlichen oder entweiblichen muss, um als Mensch wahrgenommen zu werden und ernst genommen zu werden und sich nicht unsittlich zu verhalten, dafür kann es keine Rechtfertigung und Entschuldigung geben. Man unterstellt diesen Frauen, die kein Kopftuch tragen, nicht eine gewisse Unsittlichkeit, also man unterstellt ihnen eine gewisse Unsittlichkeit, aber es ist ja eine Frau, die einerseits sich verhüllen muss, weil es gehört irgendwie dazu, man wird so geprägt, man wird so sozialisiert, dass es doch irgendwie dazugehört, obwohl es ja eigentlich nicht dazugehört, weil es hatte damals vor 1006 Jahren eine gewisse Notwendigkeit, dass Frauen sich einen Schleier überlegen sollen. Und zwar wollte man damals die guten, ehrbaren, sittlichen Frauen von den Sklavinnen trennen, unterscheiden. Die guten, ehrbaren, sittlichen Frauen durfte keiner berühren, außer der eigene Ehemann. Die Sklavin, die durfte jeder benutzen. Und auf der Straße durfte natürlich eine Frau auch jeder benutzen. Um diese zu unterscheiden, sollten Frauen sich einen Schleier überlegen, also die guten, ehrbaren, sittlichen, freien Frauen. Das bedeutet heute für mich, dass es diese klare Trennung gibt. Eine Frau, die sich nicht verschleiert, darf benutzt werden, ist unsittlich, ist unrein in gewisser Art und Weise. Und ich denke nicht, dass es mit Feminismus auf irgendeine Art vereinbar ist. Weil wir sind alle freie Sklavin, gibt es nicht mehr. Diese Unterscheidung von ehrbar und nicht ehrbar ist für mich eigentlich auch abwegig und vor allem auch nicht an der Kleidung festzumachen. Und gehört zu meinem Weltverständnis und zu meinem Verständnis von Gleichberechtigung, Gleichstellung und Gleichwertigkeit nicht mehr dazu. Weil Männer müssen sich nicht verhüllen. Männer waren scheinbar alle schon immer frei in gewisser Art und Weise. Und an Männern musste sich nicht oder konnte sich nicht jeder bedienen, wie er gerade lustig war. Andererseits ist es so, man unterstellt ja auch den Männern ein etwas Gewisses. Und zwar, dass Männer sich ja gar nicht zusammenreißen können und irgendwie auf irgendeine Art und Weise triebgesteuert sind, wenn sie weiblichen Reizen ausgesetzt werden. Und der weibliche Reiz sind natürlich die Haare. In meiner Welt sieht es aber auch nicht so aus, dass ein Mann zum Triebtäter sofort wird, wenn er meine Haare sieht oder mich gar nackt sieht. Also nur weil er sich nicht zusammenreißen kann, wenn sich jemand nicht zusammenreißen kann, dann ist es nicht mein Problem, sondern dann hat er ein Problem. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht entweiblichen, um ernst genommen zu werden. Es ist halt einfach der Schleier, diese Verschleierungsform, den wird Frauen nur auferlegt und aufgezwungen und es fördert die Geschlechterapartheit und passt in eine fortschrittliche Welt und in eine demokratische, gleichgestellte und gleichberechtigte Welt nicht mehr hinein.
Ihre Erfahrung ist, dass Sie mit vielen jungen muslimischen Frauen und Mädchen, die hier zum Teil ohne das Wissen ihrer Eltern zur Schule gehen, diskutieren. Sie fordern ihnen sozusagen auch den Mut ab, zu ihrer Emanzipation zu stehen. Welche Erfahrungen machen Sie bei diesen Diskussionen mit jungen Frauen? Welche Familienstrukturen finden sich auch da im Hintergrund nach wie vor, auch in der zweiten Einwanderungsgeneration?
Also ich merke immer wieder, dass diese jungen Mädchen, weil für mich sind das keine Frauen, für mich sind das wirklich junge Mädchen, die zwar volljährig sind, aber im Geiste noch sehr jung sind, weil sie einfach nicht wirklich reifen konnten in vielerlei Hinsicht. Sie wollen einerseits rebellieren, sie wollen einerseits frei leben, deswegen machen sie ja heimlich diesen Schulabschluss zum Beispiel nach. In Neukölln war es jetzt, in Berlin-Neukölln war es so, da ist so eine kleine Mädchenschule, wo sie wirklich im geschützten Bereich diese Abschlüsse machen können. Einerseits leiden sie drunter, sie wissen auch, ja, es ist doof, sie wollen ja, aber andererseits sind die selber noch so drin verhaftet, und wenn man dann noch mit denen spricht, auch was das Kopftuch angeht oder was es was damit zu tun hat, ob sie rausgehen dürfen, ob sie mit vielleicht mit ehemaligen Klassenkameraden zu tun haben dürfen, nachmittags vielleicht mal einen Kaffee trinken können oder so. Das ist dann immer diese Aussagen, nee, wir machen das nicht, bei uns ist das nicht so. Bei uns geht das nicht. Allein schon diese Aussage. Ich bin da natürlich ganz gut darin, immer wieder nachzuhaken und sie dann selber immer in Frage zu stellen. Ich versuche sie damit auch selber dazu zu kriegen, dass sie ihre eigene Position hinterfragen. Und bei solchen Gesprächen einerseits sagen sie, ja, aber ich habe ja sehr viele Freiheiten. Ja, aber nee, bei uns ist das ja nicht so. Wir machen das ja nicht. Aber ich denke, du bist ja hier geboren, du bist eigentlich eine Deutsche, du hast die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei uns ist für mich bei uns. Bei uns ist für mich, dass ich als Mädchen genauso die gleichen Rechte habe wie mein Bruder oder mein Cousin auch. Und dass es für mich eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich mir dieses Recht dann auch herausnehme, mit anderen männlichen Wesen zu kommunizieren, ohne irgendwie schief angeguckt oder darauf angesprochen zu werden, weil ich auf der Straße mit einem Klassenkameraden gesprochen habe. Aber mein Bruder, ja, dann frage ich immer, wie ist das denn bei deinem Bruder? Dürfen die das? Oder wie macht er das? Ja, er geht schon mal mit Frauen aus. Er datet auch. Ja, aber er ist doch jünger als du. Ja, aber bei uns ist das halt so. Und man muss immer wieder nachhaken. Ich merke nach so 1, 2, 3 Stunden Gesprächen mit denen, dass sie immer so stutzen bei jeder wirklich dumme Frage, die ich stelle. Und ich stelle verdammt viele dumme Fragen. Aber das sind manchmal die einfachsten Fragen, die sie zum Nachdenken bringen. Und ich kann diese Frauen nicht befreien. Ich kann sie nicht emanzipieren von außen heraus. Ich kann aber dazu beitragen, mit diesen Fragen, mit meiner Arbeit, dass sie ihren Standpunkt, ihre Werte sich selber auch hinterfragen. Und sobald sie sich ja hinterfragen, hinterfragen sie das System. Und sie emanzipieren sich ja automatisch. Dann wird es immer Frauen geben, die darunter ihre Sicherheit finden und die gerne da bleiben wollen, die natürlich auch eine gewisse Sicherheit haben wollen. Die kann man nicht retten. Aber man kann auch von außen niemanden retten. Jeder kann sich selber nur retten. Aber wir können, ich, das ist jetzt meine Aufgabe, das sehe ich als meine persönliche Aufgabe an, ich kann Ihnen die Hilfsmittel zeigen. Und ich zeige Ihnen das, ich gebe Ihnen diese Hilfsmittel, indem ich Sie zum Nachdenken auffordere immer wieder und vor allem Ihnen auch den Weg zeige, dass es halt in Deutschland wirklich ganz viele Möglichkeiten gibt, um sich aus diesen Familienstrukturen zu befreien. Wir haben ganz viele Organisationen, wir haben staatliche Unterstützung und die meisten wissen das halt einfach nicht.
Nun ist das ja zum einen die Frage an die persönliche Emanzipation, den Weg, den jeder für sich einschlägt. Das Ganze ist aber niemals ohne den politischen Überbau zu sehen. Und dieses Buch beinhaltet eben viel persönliche Erfahrungen der Autorin, aber das Buch will natürlich auch einen politischen Impuls geben. Sana Ramadani hat im letzten Teil des Buches auch ein richtiges Integrationsprogramm veröffentlicht. Sie hat ihre Visionen als politisch engagierte Frau darin niedergeschrieben. Sie legen ja hier besonderen Wert darauf, die muslimischen Mütter zur Integration aufzufordern. Wo sehen Sie da die Forderungen an die derzeitige Politik, gerade auch vor dem Hintergrund der vermehrten Einwanderungen, der Flüchtlingskrise, möchte ich nicht sagen, der Tatsache, dass wir viele Menschen hier aufnehmen müssen, auch muslimischen Glaubens? Wo sehen Sie da die Verantwortung und wie lässt sich das umsetzen?
In diesem Buch ist erstmal natürlich einiges Persönliche, aber aus dem Grund, weil ich versuche mit meiner persönlichen Biografie, mit diesen Kurzgeschichten, wie ich sie auch eben vorgelesen habe, einfach zu erklären, wie man sich als Mädchen in so einen Momenten fühlt, was es für einen selber bedeutet, damit die Menschen das einfach leichter verstehen können. Und auch aufzeigen, dass die Mütter in den Familien ganz viel Macht haben. Jetzt ist aber der Punkt, wir können versuchen, die Väter zu emanzipieren. Wenn wir aber einen Teil der Mütter, gerade auch die Frauen, dabei vergessen und die Frauen aber in diesen Traditionen, in diesen Werten noch so verhaftet sind, und mein Vater war ja niemals in diesen Traditionen, in dieser Moral, in diesen Werten verhaftet. Ganz im Gegenteil, er hat selber darunter gelitten und konnte sich nicht dagegen auflehnen. Aber wenn man natürlich die Mutter, die die Erziehungsaufgabe komplett eigentlich in diesen Kulturkreis übernimmt, wenn sie noch selber so verhaftet ist und sich nicht emanzipiert, dann kann Integration nicht gelingen. Dann haben wir zwar Väter, die arbeiten, die Deutsch sprechen, aber vom Prinzip her tut sich gar nichts. Also müssen wir an die Frauen ran. Wir müssen es schaffen, dass die Frauen sich erstmal gleichwertig fühlen. Dass wir den Frauen ihre Mythen nehmen, was ja zum Beispiel die Jungfräulichkeit angeht, was die Sexualität angeht. Und das kann nur von oben passieren, indem wir vernünftige Integrationskurse bieten. Die Integrationskurse bestehen momentan darin, dass so schnell wie möglich nur die Sprache gelernt wird, dass so schnell wie möglich die Menschen in die Leiharbeit kommen. Wenn man sich das Integrationsgesetz anguckt, was letztes Jahr rausgebracht worden ist, da wird Leiharbeit genau benannt. Und für mich ist Leiharbeit das Schlimmste, was einem ehrlich gesagt passieren kann, das ist Neuzeitsklavenhandel. Hätte eigentlich niemals passieren dürfen. Ich selber habe in meinem Leben schon etliche Male in der Leiharbeit gearbeitet. Wenn wir die Menschen in die Leiharbeit stecken, werden sie niemals ein Teil dieser Gesellschaft werden. Weil jemand, der über eine Leiharbeit arbeitet in einer Firma, ist nie ein Teil einer Firma, sondern Konkurrenz. Erstmal dazu. Das muss erst weg. Aber für mich gehört Integration nicht nur dazu, dass man nur die Sprache kann und arbeitet, sondern auch die Werte versteht, die Menschen versteht und sich auch dann auf einmal deutsch fühlt. Weil man baut ja eine neue Identität auf. Man bekommt ja eigentlich als Ausländer, als Migrant, wenn man in ein Land kommt und sich mit den Einheimischen auseinandersetzt, und sich hier wohlfühlt und heimatlich fühlt, hat man automatisch baut man automatisch eine neue Identität auf. Aber dafür müssen sie es verstehen. Wer wir sind, was wir erreicht haben und welche Werte wir klar haben, die sich in unserem Grundgesetz widerspiegeln. Und jemand, der unsere Werte und uns nicht akzeptiert, der akzeptiert auch unsere Gesetze nicht. Und dem steht es dann natürlich frei zu gehen, wenn er eine Aufenthaltserlaubnis bekommt. Wenn er Asyl hier bekommt, Aufenthaltserlaubnis bekommt, dann muss er sich der Mehrheitsgesellschaft anpassen. Die Mehrheitsgesellschaft sind wir. Und ich habe den Ansatz, in Integrationskursen müssen wir ganz stark mehr auf die Frauen setzen. Ich nenne sie Feminismuskurse. Hört sich erstmal negativ an, aber unter Feminismuskursen verstehe ich, dass man die Frauen stärker darin bildet, was die Sexualität angeht, was ihre Rechte angeht, dass man ihnen auch die Ängste nimmt, dass wenn sie sich von einem prügelnden Mann trennen, dass einem die Kinder nicht weggenommen werden. Dass man in diesen Kursen den Frauen auch die Frauenbewegung aufzeigt, die es hier in Deutschland und im Westen gegeben hat. Dass die Frauen bis vor 30 Jahren eigentlich genauso im Schatten des Mannes gestanden und gelebt haben. Bis vor 30 Jahren brauchten sie noch die Unterschrift im Westen. Ich hörte gestern nur im Westen, im Osten war das nicht so. Die Unterschrift, damit sie ein Konto eröffnen können oder arbeiten können von ihren Vätern oder ihren Ehemännern. Dass die westliche deutsche Frau kein Alien ist, sondern eigentlich genauso ihre Probleme und genauso ihre Sorgen hat, wie die Frau, die aus einer islamischen Gesellschaft kommt und früher eigentlich genauso gelebt hat. Und die Frauenbewegung, auch die deutschen Frauen, ganz stark dafür gekämpft haben, dass sie in diesem Land auch als muslimische Frau so frei leben können, Nur wenn wir da irgendwie denen das nicht begreiflich machen und diese Chancen nicht aufzeigen, werden sie sich nicht uns zuwenden. Wenn wir es aber schaffen, in so einem Integrationskurs denen das so beizubringen, sie werden die Chance erkennen und sie wollen auch nur das Beste für sich und ihre Kinder. Sie werden diese Chance nutzen, weil das sind zwar ungebildete, größtenteils ungebildete Frauen, die hier hinkommen, aber das sind keine dummen Frauen, das sind keine geistig behinderten Frauen. Das sind hochintelligente Frauen und sehr pragmatisch, die sich auf neue Situationen sehr schnell einstellen können. Und das beschreibe ich und ich beschreibe auch im Buch genau nochmal ausführlich, wie so ein Integrationskurs wirklich aufgebaut sein, speziell auf die Frauen. Und was ich natürlich noch, ich nehme die Männer da auch in die Pflicht, jetzt kommt immer so die Sache, ja, aber was machen wir denn mit den Kindern, mit der Kinderbetreuung? Da habe ich eine großartige Idee, wir müssen eigentlich gar nicht so viel Geld investieren. Das ist nämlich heute auch die Ausrede, wieso viele Frauen aus den Flüchtlingsheimen in Integrationskursen nicht teilnehmen, weil es keine Betreuung für die Kinder gibt. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, es gibt ganz wenige Frauen, die alleinerziehend nach Deutschland kommen mit Kindern. Aber viele Familien. Wo sind die Kerle? Wo sind die Väter? Für mich muss das aufgeteilt werden. Vormittags machen die Frauen und nachmittags die Männer ihren Integrationskurs. Vormittags muss der Kerl sich um die Kinder kümmern. Dann haben sie endlich mal gelernt, was Frauenarbeit ist. Sie werden mit in die Erziehung mit einbezogen. Wir haben die Kinderbetreuungsproblematik gelöst. Wir haben gleichzeitig Integration betrieben. Weil so ein Mann wird nicht freiwillig Frauenarbeit machen. Aber wenn er verpflichtet dazu ist, das zu tun, wird er es tun. Also wird er auch vielleicht verstehen, wie hart es für eine Frau ist, die 4 Kinder an der Backe hat, das alles zu regeln. Das ist auch Integration. Wir zwingen schließlich auch seit Jahren unsere Kerle dazu, dass sie Erziehungsaufgaben oder Hausarbeiten zu Hause mit übernehmen. Ja, wir sind noch nicht perfekt, aber wir tun etwas. Und das fehlt in diesem Kulturkreis auch. Das sind so einfache Sachen, die sich so absurd und einfach anhören. Aber das Einfachste ist manchmal das Beste.
Ich möchte noch mal auf den zweiten Teil des Untertitels kommen, nämlich den Toleranzbegriff. Wir haben jetzt schon ein bisschen, wir sind da immer schon reingerutscht. Im Grunde ist ja Ihr Anspruch, wir müssen aufhören, falsch verstanden Toleranz gegenüber dem Islam zu üben. Das hat auch damit zu tun, dass wir ja eine Tendenz spüren einer Re-Islamisierung, also junge Männer, die eben zwar in Deutschland geboren, einem scheinbar endlosen freiheitlichen Geschehen ausgeliefert, im Grunde ein regelhaftes System vermissen, um sich in den Genuss oder in die wirkliche Wertschätzung des freiheitlich-demokratischen Lebens einzufügen. Wie schätzen Sie denn die Möglichkeiten dieser Re-Islamisierung entgegenzuwirken ein? Das ist ja ein ganz schwieriges Problem, eine schwierige Frage.
Ja, das ist ja immer wieder so. Die haben ja Identitätskonflikte und die wissen ja nicht, wozu sie gehören. Ja, hatte ich auch vor 2 Jahren. Trotzdem habe ich mich nicht re-islamisiert oder habe mich einen politischen radikalen Islam hingezogen gefühlt oder mich dahingestellt. Tatsache ist, dass wir natürlich die Integration verpasst haben von vielen. Deswegen haben wir die Problematik mit der zweiten und dritten Generation. Das wird sich auch so schnell nicht lösen lassen. Diese Menschen können wir nur im Zaum halten mit unseren Gesetzen, mit darauf, dass wir bestehen, dass sie sich an unsere Werte und alles halten. Und wenn sie nicht wollen, dann steht es ihnen einfach frei, ein Land zu suchen, nach dem sie so leben können, wie sie möchten. Wir können und dürfen von unseren Errungenschaften nicht zurücktreten. Wir dürfen diese nicht aufgeben, weil wir kämpfen selber tagtäglich dafür, dass wir uns auch verbessern. Der Toleranzwahn oder die Toleranz, die momentan in vielerlei Hinsicht, gerade in der Politik ausgeübt wird, was mir auch immer wieder entgegenschlägt, ist, dass mir immer wieder gesagt wird, wir müssen das ja tolerieren, das gehört dazu, wir sind ja eine tolerante, liberale Gesellschaft. Ja, sind wir. Toleranz hört aber dort auf, wo Werte, die Gesetze sind, berührt werden. Eine endlose Toleranz kann es nicht geben, weil endlose Toleranz führt dazu, dass die Toleranz irgendwann verschwindet. Dann können wir nämlich, wenn wir alles tolerieren, können wir damit anfangen, wieder Genitalverstümmelungen zu tolerieren, wir können kulturell bedingte Vergewaltigung tolerieren, wir könnten vom Prinzip auch Kannibalismus tolerieren, weil irgendwo auf dieser Welt gibt es in irgendwelchen Dschungeln Leute, die sich gegenseitig immer noch verspeisen. Oder Pädophilie. Wir könnten auch Pädophilie tolerieren, weil es ist ja, da kann ja vom Prinzip her einer nichts gegen machen. Also es sind ja seine Triebe. Also funktioniert aber nicht. Das wäre endlose Toleranz. Genauso wie, wir könnten jetzt noch mal ein paar Hexen verbrennen. Gehörte ja auch eine Zeit lang zur christlichen Kultur. Konnte man ja mit rechtfertigen. Inquisition. Aber aus solchen Dingen haben wir uns auch einfach emanzipiert und weiterentwickelt. Und da hört die Toleranz einfach auf. Wenn wir alles endlos tolerieren, so wie es momentan ist und wie sich das in meiner politischen Arbeit mir immer wieder entgegenschlägt, führt uns das zurück in die Vergangenheit und ich glaube, da wollen wir alle nicht hin, vor allem wir Frauen nicht wieder hin.
Wenn Sie das Buch interessiert, im letzten Teil, wie gesagt, stellt Sana Ramadani ihre Vision nochmal vor, die sich vielleicht ganz kurz zusammenfassen lässt. Fordern und fördern, das ist der große Integrationsanspruch, der hier auch ausgeführt wird. Die Autorin ist am Stand des Europa-Verlages hier in Halle 5, K204, heute anzutreffen ab 13 Uhr, wenn Sie noch mit ihr sprechen wollen. Das Buch gibt es zu erwerben und die Autorin signiert gerne und ich danke Ihnen für Ihre zahlreiche Dankeschön. Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Danke.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zu einer Veranstaltung des Verlags J.H.W. Dietz hier am Stand Forum Sachbuch begrüßen. Mein Name ist Alexander Behrens. Ich bin Verlagsleiter und habe das große...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.